wollen gemeinsam zu unserem Herrn kommen. Denn um was es in dieser Woche geht, mag manchen kaum etwas sagen. Vielleicht hat noch der ein oder andere nur etwas gehört, dass es auch eine Pfingstgemeinde oder charismatische Bewegung gibt. Andere mögen vielleicht schon inniger damit in Verbindung getreten sein, aber überall bricht die Frage auf, wie steht es damit? Was ist damit? Was ist Echtes daran? Was ist Falsches? Darf man dem zustimmen? Soll man sich da etwas zurückhalten? Das ist also das Thema dieser Woche. Von daher werden Sie verstehen, dass es auch etwas lehrmäßig dargebracht wird. Es geht nicht nur um unsere Erfahrungen, es geht um das Wort Gottes, dass wir von der Bibel her eine klare Grundlage haben, was echt und was nicht echt ist. Lassen Sie es sich bitte nicht allzu sehr verdrießen, wenn es nun auch von daher etwas lehrmäßig zugeht und besonders heute Abend noch einmal diesen großen, weiten Stoff etwas straff zusammengefasst haben. Wir können ja auf Kassetten das noch einmal nachhören, denn das ist mir ganz klar, dass man, sagen wir, eine Stunde lang schlecht konzentriert zuhören kann. Und darum ist gerade die Hilfe einer Kassette so groß, dass man das hinterher noch einmal hören kann. Aber ich muss das so bringen, gerade um der Kassetten willen, wenn die verschickt werden und sie kommen in andere Hände, dass man dort auch eine klare Linie findet. Der Fürst meines Lebens ist nahe, sein Antlitz ruht strahlend auf mir. Bei manch einem mag der Wunsch aufsteigen, wenn das doch so wäre, wenn doch sein Antlitz strahlend auf mir ruhte. Wir haben ja gestern Abend etwas gehört. Es gibt natürlich die Möglichkeit des Wandelns mit Gott, in seinem Wohlgefallen zu sein. Deswegen braucht man nicht einmal ein Engel zu sein oder ein vollkommener Mensch ohne Sünde. Das Wandeln mit dem Herrn, das gibt uns sein Wohlgefallen. Dann dürfen auch wir sagen, sein Antlitz ruht strahlend auf mir. Ich bitte, dass wir zum Gebet noch aufstehen. Lieber Herr Jesus, du hast uns lieb. Dein Herz schlägt für uns. Wie sehnst du dich nach der Gemeinschaft mit uns? Du Herr des Himmels und du Herr der Herrlichkeit, du hast uns lieb. Neu wollen wir uns dieser deiner Liebe öffnen und ihr neu freuen. Bitte, Herr Jesus, segne uns heute Abend. Lass es Stille in uns werden. Du kennst den ganzen Verlauf dieses Tages. Danke für alle Bewahrung. Und nun nimm gefangen, was uns irgendwie abhalten will. Du weißt all die Unruhe und Hast, Freud, Leid dieses Tages. Wir möchten nun ganz gesammelt vor dir stehen, damit du uns das geben kannst, was du uns zugedacht hast. Gib auch mir die rechte Art, dein Wort so zu sagen, wie du es willst. Amen. Amen. Ich werde heute Abend eine Reihe Bibelverse nennen, sie aber nicht alle vorlesen. Das würde sonst zu lange dauern. Ich nenne die Verse nur hinterher, damit wir eventuell zu Hause sie einmal nachschlagen können, damit wir auch wissen, das stimmt und das steht in der Bibel. Gestern las ich ja schon aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, einige Verse, und das will ich heute Abend noch einmal tun. Das ist ja das Thema dieser Bibelwoche. 2. Korinther 11, die Verse 2 bis 4. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt einem einzigen Manne, dass ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken verkehrt werden, hinweg von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein ander Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr das recht gern. Und noch einmal 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren böser Geister. Danach stehen also hinter falschen Lehren auch falsche Geister. Diese Irrlehren in der Christenheit haben sich nicht Menschen erdacht, sondern sie sind ihnen eingegeben. Und von daher verstehen wir auch, dass alles, was geschieht in diesen Bewegungen, um diese falschen Lehren zu bestätigen, auch falsch sein muss. Gestern hörten wir von der falschen Lehre einer falschen Heiligung. Heute wollen wir eine falsche Lehre über den Heiligen Geist betrachten. Die Pfingstbewegung hätte niemals solche Ausmaße nehmen können, ohne die falsche Lehre der falschen Heiligung und über die falsche durch die Lehre über den Heiligen Geist. Zuerst wollen wir uns der Geistestaufe zuwenden, wie sie in der Bibel gelehrt wird. Viermal wird das Getauftwerden im Heiligen Geist vor Pfingsten erwähnt. Dann kommt zu Pfingsten die Erfüllung dieser Verheißung. Wir dürfen dann also sagen, die Taufe im Heiligen Geist oder die Geistestaufe. Und nach Pfingsten wird dieses Wort noch zweimal erwähnt. Die ersten vier Male steht die Geistestaufe im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer. Er sagt, ich bin, der nach mir kommt, der ist größer als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen löse oder die Sandalen nachtrage. Ich taufe euch mit Wasser, er aber wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Markus sagt nur, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und dann sagt das der Herr Jesus noch zu seiner Himmelfahrt, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann kommt Pfingsten. In Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 finden wir dann die Erfüllung dieser Verheißung, also die Geistestaufe. Und nach Pfingsten finden wir das noch einmal in Apostelgeschichte 11, Vers 16. In Kapitel 10 kommt Petrus in das Haus Cornelius und predigt ihnen das Evangelium von Jesus. Und während er predigt, fällt der Heilige Geist auf alle, die dort anwesend sind, und sie fangen an, in Zungen zu reden und zu weissagen. Daraufhin sagt der Petrus, können wir ihnen denn auch das Wasser wehren? Und sie wurden getauft. Als Petrus dann nach Jerusalem kommt, zanken die anderen Apostel mit ihm, du bist zu den Heiden eingegangen. Und nun erklärt er ihnen das alles so der Reihe nach, wie das gekommen war, wie er dorthin geleitet und geführt wurde, wie dann die Heiden den Heiligen Geist empfingen. Und da sagt er in Vers 16, da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Er bezeichnet also das, was die Heiden dort im Hause Cornelius erlebt haben, mit Taufe im Heiligen Geist oder Geistestaufe. Und dann das letzte Mal finden wir das in dem Brief Paulus an die Korinther, 1. Korinther 12, Vers 13. Da steht, denn auch wir alle sind mit einem Geiste zu einem Leibe getauft worden. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder und Freie und alle in einem Geist getränkt. Wir sind alle mit einem Geiste zu einem Leibe getauft worden. Daraus resultiert also, ein Glied am Leibe Jesu ist geistgetauft. Oder umgekehrt, man kann nur ein Glied am Leibe Jesu sein, ein Glied am Leibe Jesu werden, wenn man geistgetauft wird. Nun taucht die Frage auf, wann bekommt man denn die Geistestaufe? Wann wird man dann ein Glied am Leibe Jesu? Doch gewiss bei der Wiedergeburt. Was sagt die Bibel über die Wiedergeburt? In Johannes 3, Vers 3 sagt der Herr Jesus zu Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem oder von oben her geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und zwei Verse weiter, Vers 5, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Nun, Nikodemus konnte das nicht verstehen. Das kann auch kein Mensch verstehen. Und selbst die es erlebt haben, können es nicht erklären, können es nicht weitersagen. Man kann nur sagen, so geschieht es. Dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Wasser bedeutet hier das Wort Gottes. In Epheser 5, 26 steht, und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Oder Johannes 15, 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Titus 3, Vers 5 wird gesprochen von dem Bad der Wiedergeburt und 1. Petrus 1, 2 und 3 steht, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das Wort Gottes ist also das Wasser, aus dem man neu geboren werden muss und kann. Und das andere ist der Geist. Das ist hier der Heilige Geist, der Geist Gottes oder der Geist Jesu Christi. In Johannes 3, Vers 6 sagt der Herr Jesus, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das meint die natürliche Geburt eines Menschen von Menschen. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Das meint die geistliche Geburt als Gottes Kind aus Gott. Denn in 1. Johannes 1, 13 steht, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Das ist das Wunder der Wiedergeburt. Menschen, die nicht von Menschen geboren sind, sondern aus Gott geboren sind. Der greise Nikodemus fragte, wie ist denn das möglich? Kann denn ein Mensch, wenn er alt ist, wiederum in den Leib seiner Mutter gehen, um von Neuem geboren zu werden? Wie kann man das denn? Wie man das kann, konnte der Herr Jesus auch nicht erklären. Das kann man in menschliche Begriffe gar nicht kleiden. Er sagt nur, so geschieht das. Es ist die Möglichkeit, es ist sogar die Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Das Wunder der Wiedergeburt, das kann man dann erkennen, wenn man wiedergeboren ist. Wir werden gleich fragen, wie man wiedergeboren wird. Aber Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die sagen zu den Christen, wie kann man nur einen solchen Unsinn glauben? Menschen, die aber wiedergeboren sind, die sagen, ich kann das überhaupt gar nicht begreifen, dass die anderen das nicht verstehen können. Durch die Wiedergeburt ist etwas völlig Neues geschehen. Die Interessen werden anders, die Gedanken werden anders. Mit einem hat man zu dem Gott, an dem man vorher gar nicht geglaubt hatte, eine innige Gemeinschaft. Es ist immer ergreifend, wenn Menschen, die vorher gespottet haben, mit einem Mal ihre Knie beugen und den anbeten, der für sie gestorben ist, dass sie mit einem Mal, Herr Jesus, ich habe dich lieb, sagen. Das ist alles die Folge der Wiedergeburt. Unsere ganzen Lebensinteressen werden anders. Darum nun die nächste Frage, wie wird ein Mensch wiedergeboren oder von oben her geboren oder von Neuem geboren? In Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn, aber nämlich den Herrn Jesus, aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Bei der Wiedergeburt sind also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist beteiligt. Wie wird also ein Mensch wiedergeboren? Indem er den Herrn Jesus, dem Sohn, in sein Herz und Leben aufnimmt als Erlöser und Herrn. So einfach. Indem man den Herrn Jesus in sein Leben aufnimmt als Erlöser und als Herrn. Als Erlöser, das sagt, ich erkenne, ich brauche einen Erlöser. Ich muss erlöst werden. Ich brauche einen Heiland, der mich heilt. Ist hier vielleicht einer, der das noch nicht erkannt hat? Oder ist hier vielleicht einer, der spürt, jawohl, ich brauchte das auch. Was muss man tun, um in den Himmel zu kommen? Der reiche Jüngling sagte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Es ist so einfach. Der Herr Jesus steht heute Morgen, heute Abend vor uns. Er ist ja gegenwärtig. Er ist da bei jedem. Er sagt, hier stehe ich. Siehe, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an. Mach mir doch die Tür auf. Lass mich ein. Ihn aufnehmen als meinen Erlöser. Herr, komm in mein Herz hinein. Aber auch als meinen Herrn. Von nun an gilt nicht mehr mein Wille. Nicht mehr mein Plan. Was willst du, dass ich tun soll? Ich habe erkannt, mit meinem eigenen Willen habe ich Schiffbruch erlitten. Ich weiß den Weg nicht. Sei du der Herr meines Lebens. Tue es. Dort, wo du sitzt. In diesem Augenblick sage, Herr Jesus, nimm mein Leben. Komm in mein Herz hinein. Ich brauche dich. Er hört das doch. Dein Nachbar hört es nicht, aber er hört das. Muss man, nachdem man den Herrn Jesus in sein Herz aufgenommen hat, noch den Vater bitten, in sein Herz zu kommen? Oder muss man da hinterher noch den Heiligen Geist bitten, in das Herz zu kommen? Nein. Denn mit dem Sohne kommt zugleich auch der Vater und der Heilige Geist in Herz und Leben. Hier möchte ich einige Bibelverse aufschlagen. Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 17. Da sagt der Herr Jesus, liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und in Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Welch ein Wunder! Welch ein Adel! Gott achtet unseren Leib so hoch, dass die ganze Gottheit in uns einzieht, bei uns Wohnung macht, dass unsere Leiber Tempel der Gottheit werden. Kann man das begreifen? Darum sollen ja auch unsere Leiber ihm geweiht sein, unsere Glieder ihm gehören, unser Leib ein Tempel der Gottheit. Dann nämlich, wenn wir den Herrn Jesus aufnehmen, dann kommt auch mit ihm der Vater und auch der Heilige Geist in das Leben hinein. Wir können nur dankbar sein, dass das Blut Jesu Christi heute noch dieselbe Kraft hat. Wir müssten ja vor Scham vergehen, wenn wir daran denken, was wir mit dem Tempel des lebendigen Gottes angestellt haben, wie wir ihn oft verunreinigt haben. Welch ein Geschenk, welch ein Glück, dass das Blut Jesu immer noch dieselbe Kraft hat und auch uns reinigt. Müssen wir den Vater bitten, er möge uns den Heiligen Geist geben? Wir haben gerade gelesen, nein. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann will ich den Vater bitten und er soll euch den Heiligen Geist geben. Der Sohn tut das, das brauchen wir gar nicht zu bitten. Wir sollen den Herrn Jesus lieb haben und seine Gebote halten. Dann tut er das, seine. Was in Lukas Evangelium steht, das war vor Pfingsten. Denn da steht ja, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Lukas 11, 13. Das war vor Pfingsten. Nach Pfingsten finden wir nirgends eine Stelle, dass Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, noch extra bitten müssen, komm in mir wohnen. Das wäre ja auch verkehrt, wäre ja auch sinnlos, wenn er in uns wohnt, brauchen wir ihn nicht mehr zu bitten, komm in mein Herz hinein. Ebenso Apostelgeschichte 1, Vers 4, wo der Herr sagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Wir wollen daran denken, das war ja alles vor Pfingsten. Dieses Lieben und Gehorsamsein dem Herrn Jesus gegenüber beginnt ja schon mit der Bekehrung, mit der Hinkehr zu Jesus. Und diese Hinkehr zu Jesus ist verbunden erstens mit der Erkenntnis seiner eigenen Sünde und des verlorenen Zustandes. Denke, das wissen wir, dass wir gesündigt haben. Der eine mag vielleicht mehr als der andere gesündigt haben. Der eine mag vielleicht gröbere Sünden getan haben als der andere. Aber eine Sünde genügt, um uns für ewig von Gott zu trennen. Adam hat eine Sünde begangen. Und aufgrund dieser einen Sünde, des einen Sünders, ist alle Verdammnis gekommen. Alles Verderben, aller Tod. Eine Sünde, welch eine lawinenartige Wirkung. Eine Sünde genügt, für ewig verloren zu gehen. Wenn nun einer tausendmal zum Tode verurteilt wird, oder nur einmal zum Tode verurteilt wird, das ist doch egal. Man kann nur einmal getötet werden. Man kann nur einmal verloren gehen. Darum irgendwie empfinden wir, irgendwann habe ich auch einmal gesündigt. Das ist das Erste. Dass man erkennt, auch wenn ich nicht so schlecht bin wie die anderen, vor Gott kann ich nicht bestehen. Vor ihm bin ich ein verdammter Sünder, der zu Recht in die Hölle kommen muss. Das ist das Erste, was wir erkennen müssen. Und nicht nur die Tat, die wir begangen haben, sondern mein ganzes Wesen, meine Empfindungen, mein Handeln, mein Denken, alles ist irgendwie verderbt. Zweitens, Bekennen seiner Sünde und Bitte um Vergebung. Wenn ich mich erkannt habe, wie schlecht ich bin, wenn ich erkannt habe, ich habe gesündigt, dann ist das der erste Schritt. Denen wird noch nicht vergeben. Sondern so wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und drittens, das Erfassen im Glauben, dass Jesus auch für mich gestorben ist. Seht, das ist schon eine Wirkung des Heiligen Geistes. Dass man sich als Sünde erkennt, dass man den Mut hat und den Stolz bricht und bekennt, ich bin ein Sünder und bittet um Vergebung. Und in dem Augenblick bewirkt es dann auch der Heilige Geist, dass man mit einmal fassen kann, Jesus starb für mich. Dann bleibt einem nur noch über, dem Herrn dafür zu danken und eben ihn als Heiland und Herrn anzunehmen. Und in demselben Augenblick ist man ein Gotteskind. Jetzt kannst du es erleben. Sprich in deinem Herzen mit dem Herrn und sag, ja, es ist wahr, ich bin Sünder, ich bin böse, vergib mir. Danke, Nach deinem Wort hast du mir vergeben. Du starbst für mich. Bitte, nimm mein Leben hin. Komm in mein Herz hinein. Sei du nun der Herr meines Lebens. Ich möchte dich nicht mehr betrüben. Ich möchte es nicht. Hilf mir dazu. Das alles bewirkt der Vater, der uns zum Sohne zieht. Und das bewirkt der Heilige Geist, der uns von der Sünde überführt, Johannes 16, Vers 8, der uns den Sohn verherrlicht, Johannes 16, Vers 14, als Erlöser, als Heiland, als Herrn, und der uns dann auch das Zeugnis der Gotteskindschaft schenkt. Aber in dem allem sind der Vater und der Heilige Geist, obwohl sie aktiv beteiligt sind, nicht im Blickpunkt des Menschen, sondern einzig und allein der Herr Jesus Christus. Sowohl der Vater als auch der Heilige Geist verherrlichen den Sohn, denn nur in dem Sohn kann der Vater verherrlicht werden. Johannes 12, 23 und 28 und andere Bibelstellen. Nach dem Zeugnis der Bibel ist der Heilige Geist eine Person, die dritte Person der Gottheit. Was das bedeutet, werden wir am Sonntagmorgen hören. Sein Wesen, seinem Wesen nach, ist der Heilige Geist Gott, so wie der Vater Gott ist und wie der Sohn Gott ist. Der Heilige Geist war beteiligt, er war es nicht alleine, er war beteiligt bei der Schöpfung der Welt. 1. Mose 1, Vers 2. Bei der Erschaffung des Menschen, 1. Mose 1, 26, bei der Geburt des Herrn Jesu, Lukas 1, 35, bei seinem Wirken auf dieser Erde, Lukas 4, Vers 14, bei seiner Taufe und bei der Auferweckung Jesu, Römer 8, 11. Immer war der Heilige Geist beteiligt. Er ist auch beteiligt bei der Wiedergeburt des Menschen und bei der Vollendung der Gemeinde. Ja, es geschieht nichts im Reiche Gottes ohne den Heiligen Geist. Gottes Wort berichtet viel über den Heiligen Geist, über sein Wirken und über sein Wesen. Und es gibt auch viele gute Bücher, die das berichten. Ich kann darüber heute Abend nicht allzu viel reden. Unser Thema ist ja eigentlich heute Abend auch, die falschen Lehren über den Heiligen Geist zu erkennen. Und die Geister, die hinter diesen falschen Lehren stehen, wenn ich über den Heiligen Geist rede, dann tue ich das mit einer inneren Scheu. Er ist eine heilige Majestät. Und wenn man über ihn redet, klingt das so leicht, als redete man über einer Sache, als stände man über ihm und gäbe eine Abhandlung über ihn. Und doch, wir können es ja gar nicht anders, über ihn zu reden, als mit unseren menschlichen Worten, die so grob sind. Und wir dürfen das auch, weil ja Gottes Wort Fleisch geworden ist. Weil ja der Herr Jesus selber in menschlichen Worten zu uns redet. Und auch, weil der Feind sich unserer fleischlichen und menschlichen Vorstellungen und Worte bedient. Die falsche Lehre über den Heiligen Geist beginnt damit, dass man dem Heiligen Geist einen falschen Stellenwert zumisst. In der Urchristenheit stellte man oft das Gesetz oder die Engel über Christus. Galater 5, 1 bis 5, Kolosser 2, 16 bis 23, Hebräer 1, 4 bis 14, da wird das alles berichtet. Da wehren sich die Apostel dagegen, dass man das Gesetz über Christus stellt, dass man die Engel über Christus stellt. Und damit trieb man praktisch Götzendienst mit dem Gesetz, indem man es verselbstständigte, mit seinem eigenen Tun und damit seiner eigenen Gerechtigkeit und mit den Engeln. In neuerer Zeit ist Satan noch weiter gegangen und verführt die Christen mit dem Heiligen Geist Götzendienst zu treiben und Dämonen anzubeten. Das Letztere werden wir morgen und übermorgen näher betrachten, das Erstere heute. Und zwar begann es damit, dass Christen meinten, den Heiligen Geist neu entdeckt zu haben und dass sie ohne zu überlegen einfach Argumente und Formulierungen übernehmen. So sagt man in der Christenheit allgemein, wir leben jetzt im Zeitalter des Heiligen Geistes. Die Zeit des Alten Testamentes war das Zeitalter des Vaters und die Zeit des Erdenlebens Jesu das Zeitalter des Sohnes. In logischer Konsequenz schreibt nun Dr. Clara Schlink in ihrem Buch »Wo der Geist weht« auf Seite 7, wie konnte solcher Wandel geschehen? Augenzeugen berichten von der Erweckungsbewegung in Indonesien, jetzt sind die Bastionen des Teufels durch die mächtige Kraft des Heiligen Geistes gefallen. Die Bibel berichtet nicht, dass die Bastionen des Teufels fallen durch die Kraft des Heiligen Geistes, sondern der Stärkere, der dem Starken in das Haus gebrochen ist und ihn gebunden hat, das ist unser Herr Jesus Christus. Matthäus 12, 28 bis 30. Er tut es, er tat es durch den Heiligen Geist. Aber er tat es. Er trieb die Teufel aus durch den Heiligen Geist. Er trieb die Teufel aus durch Worte, durch den Finger Gottes. Aber er, nicht der Heilige Geist. Und im gleichen Sinne berichtet Erlos Tegen in einem Vortrag am 25.03.79 in der Matthäuskirche in Bremen. Plötzlich geschah etwas, da riefen diese Teufel aus, es wird uns nun zu heiß, und sagten etwas Merkwürdiges. Sie sagten, wir wussten von dem Vater, Gott dem Vater und Gott dem Sohn, aber nun, dass Gott der Heilige Geist gekommen ist, wird das Feuer uns zu heiß. Und wir müssen weichen. Gleich dachte ich an das Wort, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Ich habe das auf Tonband, Original. Das war wahrlich merkwürdig. Vor Gott dem Vater und vor Gott dem Sohn sind die Dämonen nicht ausgefahren. Aber nun, seit der Heilige Geist gekommen ist, da mussten sie ausfahren. Hier ist eine Stellenverschiebung. Wann ist denn der Heilige Geist gekommen? In Südafrika demnach erst kurz vorher. Wenn er berichtet auf derselben Kassette von dem Pfingsten für die Zulus. Das ist nun meine Formulierung. Und zwar in ihrem Versammlungsraum. Plötzlich war da ein Geräusch eines starken Windes und füllte den Raum. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich weiß nicht, ob die feurigen Zungen zu sehen waren, aber die konnte man fühlen. Ich möchte fragen, braucht jedes Land sein extra Pfingsten? Braucht jedes Land vielleicht auch noch sein besonderes Golgatha? Was sind hier doch für Kräfte am Werk? Aber eben nicht von Gott. Über Erweckungsbewegungen werden wir am Samstagabend noch mehr hören. In diesem Buch von Clara Schlink schreibt sie auf Seite 23, in der Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Jesu Wiederkunft, jetzt also in der Zeit der neutestamentlichen Gemeinde, ist nach Jesu Wort für die Gemeinde die Zeit des Heiligen Geistes im Besonderen, was das wohl für Worte Jesu sind. So ist dem Heiligen Geist für diese Zeit die Gemeinde Gottes von Jesus anvertraut. Ganz entscheidend ist es, ob sie dies in ihr Herz gefasst und den Heiligen Geist aufgenommen hat, ob sie lebt und Gott dient, voll des Heiligen Geistes. Es ist also nicht möglich, dass die Gemeinde Jesu sagt, ich habe Jesus und das ist mir genug, ohne dabei im Auge zu haben, dass Jesus nur haben kann, wer sich zugleich dem Wirken des Heiligen Geistes öffnet. Denn Jesus als der erhöhte Herr hat seine Gemeinde ja ausdrücklich dem Heiligen Geist übergeben. Dass Jesus damit die Wahrheit aussagt, bestätigt sich in der Apostelgeschichte. Das gewaltige missionarische Wirken, die Zeichen und Wunder der Apostel und was in der Menge der Gläubigen geschieht, das alles sind Taten des Heiligen Geistes. Unter seinem Wirken entfaltet sich eine Gemeinde, die mit den Gaben des Heiligen Geistes beschenkt ist und sie in einem lebendigen Gemeindeleben betätigt. Hierzu möchte ich Folgendes sagen. Erstens, wo steht, dass der Herr Jesus dem Heiligen Geist seine Gemeinde übergeben hat? Sie schreibt, nach den Worten Jesu hat er seine Gemeinde dem Heiligen Geist übergeben. Der Herr Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades sollen sie nicht überwinden. Zweitens, ganz entscheidend ist es, ob die Gemeinde Gottes den Heiligen Geist aufgenommen hat. Clara Schlenk, wir haben vorher gesehen, dass der Heilige Geist zugleich mit dem Herrn Jesus einzieht. Nach Clara Schlenk genügt es nicht, Jesus aufgenommen zu haben. Man muss auch noch, also später, den Heiligen Geist aufnehmen. Drittens, das gewaltige missionarische Wirken, die Zeichen und Wunder der Apostel und was in der Menge der Gläubigen geschieht, das alles sind Taten des Heiligen Geistes. Er sagte, dass der Heilige Geist überall beteiligt ist. Aber Jesus ist der Herr seiner Gemeinde. Und darum lesen wir auf Apostelgeschichte 2, 47b, der Herr aber tat hinzu täglich, die da gerettet wurden zur Gemeinde. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 30, da betet die Gemeinde, und strecke deine Hand aus, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu, nicht durch den Heiligen Geist. Die Bibel erwähnt hierbei nicht den Heiligen Geist, obwohl er gewiss dabei beteiligt war. Warum sollten wir es nun in dieser Art tun? Viertens, aber geradezu lästerlich ist, was hier steht. Es ist also nicht möglich, dass die Gemeinde Jesu sagt, ich habe Jesus und das ist mir genug, ohne dabei im Auge zu haben, dass Jesus nur haben kann, wer sich zugleich dem Wirken des Heiligen Geistes öffnet. Wer Jesus hat, der hat das Leben im Überfluss, Leben und volles Genüge, Johannes 10, Vers 10b, und auch den Heiligen Geist. Wer dem Herrn Jesus gehorsam ist, der ist es auch dem Heiligen Geist gehorsam. Denn der Heilige Geist bewirkt ja den Gehorsam in uns. Es ist hier eine dämonische Wertverschiebung. Die Prioritäten werden falsch gesetzt. Wir sollen aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und nicht auf den Heiligen Geist. Es ist falsch, was sie schreibt. Jesus kann nur der haben, wer sich zugleich dem Wirken des Heiligen Geistes öffnet. Nein, das Gegenteil. Nur der kann den Heiligen Geist haben, wer sich Jesus öffnet. Wir merken, hier wird alles auf den Kopf gestellt. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Man kann ihn nicht überbewerten. Man kann ihn gar nicht genügend bewerten. Aber was hier gemacht wird, das ist dämonisch. Hier ist eine falsche Werteinschätzung, eine Stellenverschiebung mit dem Heiligen Geist geschehen. Und darum ist auch all das, was nun infolge dieser Lehre entsteht, falsch. Dabei wollen wir nicht übersehen, dass in diesem Buche auch Wahrheiten stehen. Zum Beispiel auf Seite 40. Er war gekommen als der, der in dem allen Jesus verklärt, der Heilige Geist. Ob sie beten, ob ihre Angesichter voll Freude sind oder ob sie Zeugnis ablegen, auf einen führt der Heilige Geist immerhin, den er zu verklären gekommen ist, auf Jesus. Jesus strahlt auf in den Zeugnissen. Er leuchtet aus den Angesichtern. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, er steht im Mittelpunkt, um ihn geht es bei allem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lässt die Herzen von der Freude über Jesus erfasst werden, dass sie sich ihm ganz und gar in Liebe hingeben. Der Heilige Geist macht sie willig, Jesus alles zu schenken und hinfort ihm zu leben, für ihn das Leben zu verlieren. Dazu kann man nur Amen sagen. Es gibt also wunderbare Stellen in diesem Buch. Aber das ist gerade das Gefährliche, dass in diesem Buch voller Lüge und Unwahrheiten Wahrheiten stehen. Und dadurch wird man umso mehr geneigt, das andere Falsche zu schlucken und auch für wahr zu halten. Und dadurch werden so viele Christen verführt. Eine Lüge ist umso gefährlicher, je mehr sie mit Wahrheit gespickt ist. Und das ist ja das Dämonische, das Teuflische, dass in dieser Verbindung mit der Lüge selbst die Wahrheit zur Lüge wird. Er ist der Lügner von Anfang. Ich habe hier einen Auszug von Wilhelm Malgo aus dem Mitternachtsruf Nummer 5 von August 74. Hier schreibt er Weltkongress für den Heiligen Geist in Jerusalem. Unter obigem Thema wurde im März dieses Jahres zur gleichen Zeit wie unser Kongress für das prophetische Wort und auch im gleichen Gebäude ein Massenkongress durchgeführt. Immer wieder wurden wir gefragt, was wir davon halten und ob wir uns damit identifizieren. Dafür möchte ich ein klares Nein sagen. Einer der Übersetzer am Kongress selbst, Herr Clark Tüchtigsen, umschreibt die Gründe unserer entschiedenen Ablehnung dieser Riesenveranstaltung. Erstens, der Heilige Geist war das Generalthema. Nun, Malgo, so ist es, wie es in der Bibel ist. Abgesehen davon, dass man in Jerusalem vom prophetischen Wort aus Jesus Christus den Gekreuzigten verkündigen soll, lässt sich der Heilige Geist nicht zentral stellen, sondern der Heilige Geist stellt Jesus zentral. Johannes 16, 13. Zweitens, Herr Tüchtigsen berichtet von einer gemeinsamen Erfahrung der Taufe im Heiligen Geist. Wir werden gleich noch mehr darüber sprechen. Das ist wieder die heilige Schrift, die im 1. Korinther 12, 13 lehrt, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Die Geistestaufe ist identisch mit der Wiedergeburt. Erfüllt wird das Kind Gottes aber immer tiefer mit dem Heiligen Geist, nach dem Maß seines Glaubens gehorsam. Drittens, in dem Bericht von Herrn Tüchtigsen heißt es weiter, er, der Heilige Geist, war die Hauptperson, was alles aus den Zielen der Konferenz hervorbringt. Nun, zu Margot, niemals aber lässt sich der Heilige Geist zur Hauptperson machen, sondern der Herr Jesus sagt in Johannes 14, 16, 14, der soll mich verklären. Bemerken, die gleiche Linie ist überall in der ganzen Bewegung vorhanden. Viertens, schließlich war es ein ökumenischer Kongress, wo katholische Priester, Lutheraner sowie alle pfingsterischen Richtungen usw. vertreten waren. Der orthodoxe Bischof von Nazareth saß mit seinem Hirtenstab auf der Plattform und auch er begrüßte die Konferenz. prominente Katholiken und Protestanten aller Schattierungen mit Rang und Namen waren von allen Enden der Welt gekommen. Ja, sogar Papst Paul VI. War eingeladen. In der Pressemappe fand sich die Fotokopie seiner Antwort. Hier ausdrucksweise. Seine Heiligkeit möchte zum Ausdruck bringen, wie dankbar er für die Einladung sei, doch sei es ihm unmöglich, zu dieser Zeit von Rom wegzukommen. Er ist überzeugt von der Wichtigkeit des Heiligen Geistes in der Welt in diesen Tagen. Jetzt sage ich, ob das nur in diesen Tagen der Fall wäre, die Wichtigkeit des Heiligen Geistes unbestritten zu aller Zeit. Er ist also überzeugt von der Wichtigkeit des Heiligen Geistes in der Welt in diesen Tagen, wie er das schon oft zum Ausdruck gebracht hat. Welche Geister dort am Berg waren, beweist eine Mitteilung aus dem Letter of the Charismatic Movement. Eine Dame blieb der römisch-katholisch-charismatischen Bewegung, das ist also eine charismatische Zeitung. Nicht eine Zeitung, die gegen die Pfingster ist, sondern eine pro-pfingsterische Zeitung. Eine Dame, Glied der römisch-katholisch-charismatischen Bewegung, bittete schon längere Zeit um die Taufe mit dem Heiligen Geist. In Klammern, wir wiederholen, das ist entgegen der klaren Lehre der Schrift, im 1. Korinther 13, die Redaktion. Das geschah offenbar nicht. Sie sprach nicht in Zungen. Schließlich rief sie in ihrer Verzweiflung zum Herrn. Ich habe dich nun so lange gebeten und du hast mir nicht gegeben, was ich begehrte. Wenn du mir nun nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist gibst, werde ich mit deiner Mutter darüber sprechen. Im selben Augenblick begann sie in Zungen zu reden. Auch hier ist nicht etwa von einer Geistestaufe, sondern von einer Geistertaufe die Rede. Die Geister finden einander, aber wir werden niemals Ja dazu sagen. Führende Teilnehmer haben sich in der Presse mehr oder weniger höhnisch über unseren Kongress im gleichen Gebäude geäußert, was uns aber nicht weiter bekümmert. Wir wollen gerade in dieser verwirrenden und irreführenden Endzeit unerschütterlich an der klaren Linie des Wortes Gottes festhalten. Wir merken, es ist die gleiche Linie. Der Heilige Geist wird überbetont, es ist eine Wertverschiebung, der Heilige Geist wird zentral gestellt, ob er das von sich aus gleich nie tut. Wohl, sagte Herr Jesus in Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Es war Gottes Plan, dass der Herr Jesus erst verherrlicht sein musste, Johannes 7, 39, und den Vater verherrlicht und Gottes Werk vollendet hätte, Johannes 17, Vers 4, ehe er im Himmel den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen konnte, um ihn auf die Erde zu senden. Apostelgeschichte 2, 33. Darum war es gut, dass er hingegangen. Er musste ja Gottes Werk vollenden. Das war unsere Erlösung. Den Vater verherrlichen und selbst verherrlicht werden. Und erst dann begann die Geschichte der Gemeinde des Leibes Christi, dessen Glieder gleichzeitig Söhne und Töchter Gottes sind, aus Gott Geborene. Das gab es im Alten Testament noch nicht. Und nun ist der Gemeinde und in jedem Gläubigen die göttliche Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, und Gott Heiliger Geist, gegenwärtig und tätig und wirkt, Wiedergeburt, Heiligung, Dienst und Vollendung. Aber der Mittelpunkt dieses Zeitalters, dieses Äon, ist der Sohn. Ihn verherrlicht der Heilige Geist. Von dem Seinen nimmt er es und teilt es uns mit. Zu ihm ist der Vater Menschen. Ihn hat er zum Haupt der Gemeinde, ja des gesamten Weltalls. ihm hat er übergeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er mit Herrschen wird alle seine Feinde zu seinen Füßen liegen. Vor ihm werden sich einmal alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass er Herr sei. Er alleine ist der Weg zum Vater. Nur in ihm kann der Vater geehrt werden. Nur in ihm können wir den Vater erkennen und sind angenehm vor ihm. Dann einmal wird der Sohn uns zum Vater ziehen. Dann wird er Gott, dem Vater, das Reich überantworten. 1. Korinther 15, 24. Und selbst ihm untertan sein. Vers 28. Dann wird die größte Verherrlichung des Sohnes den Vater verherrlichen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wenn wir schon von Zeitaltern reden, obwohl das in der Bibel gar nicht vorkommt, dieser Ausdruck, dann müssen wir schon so sagen, dass die Zeit des Alten Testamentes das Zeitalter Jahwes war. Das Neue Testament im Zeitalter des Sohnes steht und die kommenden Zeitalter sind des Vaters. Wir können auch nicht sagen, Jesus sei bei uns im Heiligen Geist. Denn er hat gesagt, wo zwei oder drei unter euch versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Oder siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er selber ist gegenwärtig. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wohnen in den Gläubigen. Wer kann das hoffen? Wir haben zu Anfang aus der Schrift erkannt, dass Wiedergeburt und Geistestaufe zusammenfallen. Das Wort Gottes benutzt noch andere Begriffe. Salbung, Versiegelung, Unterstand, Ausgießung, Austeilung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist zählt auf jemanden. Das alles sind verschiedene Ausdrucksweisen für ein und dasselbe Geschehen. Jeder Ausdruck will ein besonderes Gebiet des Wesens und Wirkens des Heiligen Geistes beschreiben. 2. Korinther 1, 21 bis 22, ich lese. Gott ist aber, der uns befestigt, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Gott befestigt in Christus. Er hat gesaugt, er hat versiegelt, hat geschenkt, was unterfand, den Heiligen Geist. Wann geschah das denn? Oder wann geschieht das dann? In Epheser 1 finden wir darauf die Antwort. Verse 13 und 14. In ihm, in Christus, seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, wenn wir gläubig werden, das Wort Gottes hören und Jesus in unser Herz aufnehmen, dann werden wir getauft, gesalbt, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Sie bekommen ihn als Unterpfand, als Angeld und als zukünftiges Erbgutes und so weiter mehr. Dann finden wir in Titus 3, 4 bis 6. Als aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes, rettete er uns. Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geiste, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Gott liebt den Geist reichlich, er ist nicht taglich, er gibt den Geist nicht nach dem Maße. Johannes 3, nur morgen sehen. Wenn wir das alles hören, dann taucht natürlich eine Frage auf. Warum haben wir denn heute so wenig Heiligen da? Und zwar, wir können uns berauschen an den Worten der Bibel, wie reich wir sind, wie wir erfüllt sind im Heiligen Geist. Und wenn wir unser Leben betrachten und um uns herum schauen, dann sagen wir, wo ist denn das zu sehen? Wir merken da gar nichts von. Diese Frage hängt mit einem anderen Begriff zusammen, nämlich in Epheser 5, Vers 18, da steht, und saufet euch nicht voll Wein, daraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Geiste. Man kann auch übersetzen, oder seid voll Geiste. Beides ist möglich. Und weil beides möglich ist, wollen wir auch beides behandeln. Wir erinnern uns, dass der Heilige Geist eine Person ist, wie Gott Vater und Sohn. Und dass der Heilige Geist bei der Wiedergeburt ins Herz kommt und in das Leben kommt. Oft gebraucht wird das Bild des Hauses. Wenn einer ein Haus kauft, den Preis, das er bezahlt, ist der Eigentümer des Hauses. Er bekommt auch den Haustürschlüssel. Er kann in das Haus hineingehen. Aber er kann nicht machen, was er will. Er kann nicht in jede Wohnung hineingehen. Nicht in jedes Zimmer hineingehen, da wohnen Mieter. Die haben auch ihr Recht. Er ist nur Eigentümer des Hauses, aber noch nicht Besitzer. Er kann nur dann hineingehen in die Wohnungen, wenn die Mieter es ihm erlauben, mit gemeinsamer Zustimmung. Bei der Bekehrung an den Herrn Jesus haben wir ihm unser Leben übergeben. Er hat uns erkauft mit einem teuren Preis. Er ist Eigentümer unseres Lebens. Wir übergaben ihm auch den Haustürschlüssel. Er kam in unser Leben hinein. Aber nun möchte er nicht gerne im Hausflur stehen bleiben. Er möchte das ganze Haus in Besitz nehmen. Er möchte Besitzer unseres Leibes und unseres Lebens werden. Und wenn er nun an die Tür klopft, wo unser Familienleben drin ist, dann ist das verschlossen. Oder unser Privatleben, oder Berufsleben, Arbeitsleben, das Leben der Beziehungen zu anderen Menschen, das Thema unseres Hobbys, des Geldes oder der Unordnung oder der Unpünktlichkeit oder irgendetwas, da merken wir, da kommt er noch nicht herein. Voll Geistes wird man nicht, indem man ein Gebet durchführt und fastet. Dann kann man singen noch und noch, oh Heiliger Geist, kehr bei mir ein und lass mich deine Wohnung sein. Ist ja sinnlos, das nützt ja auch gar nichts. Denn einmal wohnt er schon in uns. Und zum anderen ist es auch unbiblisch, wenn wir ihn selbst darum bitten. Nirgends in der Bibel steht, dass der Heilige Geist an der Tür steht und anklopft. Und um Einlass bittet. Aber der Herr Jesus, der steht an der Tür und bittet um Einlass. Und wenn wir ihn schon grundsätzlich eingelassen haben in unser Leben, dann möchte er Besitz ergreifen von jedem Gebiet unseres Lebens. Da klopft er immer noch. Vielleicht weißt du ganz genau, was in deinem Leben da noch verschlossen ist für den Herrn Jesus. Da steht ja ein Schild vor, Eintritt für den Herrn Jesus verboten. Da steht er und klopft. Und wenn wir ihm die Tür aufmachen, dann kommt mit ihm auch der Heilige Geist hinein. Das ist der Weg. Und nur alleine das ist der Weg, dass wir voll Heiligen Geistes werden. Wenn wir schreien und beten, kommt in mein Herz hinein. Oh Gott, gib mir den Heiligen Geist. Oder Heiliger Geist, erfülle mich. Dann kann es geschehen, dass ein falscher Geist hereinkommt. Ich frage oft, Pfingstgeschwister, habt ihr schon einmal gebetet, der Heilige, der Vater möchte in euer Herz hineinkommen? Bitte, hat von Ihnen schon einmal gebetet, Vater, komm du in mein Herz hinein? Nein. Aus den Gedanken kommt gar nicht mehr einer. Warum denn nicht? Ist doch nicht nötig. Er ist ja in unserem Leben, in unserem Herzen, nicht dem Herrn Jesus hineingekommen. Warum bitten wir denn um den Heiligen Geist? Er möchte in uns hineinkommen. Er ist ja auch schon drin. Er kommt mit dem Sohn gemeinsam. Mir ist in der Bibel steht, dass Menschen, in denen der Heilige Geist wohnt, noch um ihn bitten sollen. Erst recht nicht ihn selbst. Wir sollen seinem Segen folgen. Er zeigt uns, in welchen Bereichen der Herr Jesus noch nicht unser Herr ist. Er gibt uns die Liebe zu Jesus und zu den Menschen. Und, wenn wir gehorsam sind, auch die Kraft zur Ausführung. Voll Geistes wird man also nicht durch Beten und Schreien und Fasten und Hände auflegen lassen oder in Konferenzen laufen, sondern durch ein Leben der Treue im Kleinen und des Gehorsams, wie wir es gestern schon gehört haben. Mancher möchte Kraft empfangen zu großem und besonderem Tun, aber die Kraft, die ihm angeboten wird, für das Kleine nimmt er nicht in Anspruch. Wer nun also ein Leben der Treue führt, kann, muss aber nicht, zu größeren Aufgaben berufen werden. Das kann geschehen durch besondere Führungen, durch einen Auftrag, den man empfängt, im Herzen oder auch durch eine spürbare Kraftmitteilung. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Das sind Ausnahmen und dürfen nicht als eine Norm gestellt werden. Wir haben erkannt, dass die Begriffe Geistestaufe, Salbung, Versiegelung mit dem Heiligen Geist, das wir so meinen, und nur verschiedene Wirkungen des einen Geschehens beschreiben. Wenn nun jemand lehrt, ein Christ müsse nach der Wiedergeburt noch eine besondere Geistestaufe oder ein besonderes Erlebnis der Heiligung bekommen, verkündet eine Irrlehre. Und alle, die aufgrund dieser Lehre etwas empfangen, empfangen einen falschen Geist. Das Resultat kann oft sehr positiv erscheinen, kann verbunden sein mit großer Freude, mit besonderen Gaben und großer Kraft und innerer Veränderung. Aber es bleibt bestehen, dass falsche Lehren durch falsche Geister angegeben und auch bestätigt werden. So war damals die Lehre des reinen Herzens. Nur in ein reines Herz, lehrte man, kommt der Heilige Geist. Und das war eine tolle Geschichte. Wenn nun einer in Zungen redete, dann war ihm das ein Beweis, ich habe ein reines Herz. Denn der Heilige Geist wohnt in mir. Ob er noch gleich so verdreht und verkehrt war. Als ich von der Geistestaufe hörte, da war ich auch voller Begierde. Ich wollte erfüllt werden mit der Kraft aus der Höhe. Ich habe es schon gestern erwähnt. Ich habe jahrelang gefleht, habe viel gefastet und habe gerufen und taufe mich mit Heiligen Geist und Feuer. Damit kam ich es auch. Ich habe das Strömung erlebt. Und später erkannte ich, war alles falsch. Ich bin irre geworden. Und habe gesagt, oh Herr, in deinem Wort steht doch, wie viel mehr gibt der Vater im Himmel den Heiligen Geist, die ihn darum bitten. Bist du schlechter als ein irdischer Vater? Er gibt dann natürlich keinen Stein für Brunnen oder keine Schlange für einen Tisch oder keine Skorpion für ein Ei. Dann wurde mir klar, warum das war. Ich bete, Herr Jesus, taufe mich mit Heiligen Geist. Und Gottes Wort sagt, du bist doch Geist getauft. Denn bevor ich Pfingster wurde, da war ich ein Gotteskind. Da war ich am Leibe Jesu. Folglich war ich Geist getauft. Aber ich bete, vertaufe mich mit Heiligen Geist und Feuer. Und Gottes Wort sagt, du bist Geist getauft. Und wenn ich immer wieder gegen die Bibel bete, dann war es kein Wunder, dass dann ein anderer Geist kam. Das ist unsere Aufgabe. Dort, wo wir sind, wird taufe sein. Vorläufer dieser falschen Lehre war schon im vergangenen Jahrhundert, bis in dieses Jahrhundert hinein, ein Torre, Moody, all diese großen Erweckungsprediger, die ganz gewiss viel positiv gewirkt haben, haben aber zu ihrer Lebzeit schon so viel Schaden angerichtet. Ich habe Berichte hier von entsetzlichen Tumulten, die hier in Deutschland geschehen sind, unter Torre, als er die Geistestaufe verkündigte. Zustände, wie ich sie heute oft in den Bewegungen und Gemeinden erlebt habe, wo alle geschrien und alle gejubelt und gejauchzt haben, alles durcheinander war. Durch Torre durch mutige Ermutiger und Munterfassung darüber zu sprechen. Und das andere sind schon diese falschen Lehren gekommen. Das waren die falschen Weichenstellungen. Ist das nicht beglückend, zu wissen, der Heilige Geist wohnt in mir. Und wenn in meinem Herzen ein Segen ist, dann ist das doch ein Zeichen, dass er in mir wohnt. Wenn er mich tadelt und straft und überführt von Dingen, die nicht in Ordnung sind, dann ist das doch der Heilige Geist, der in mir wohnt. Wollen wir nicht dankbar dafür sein? Und ihm gehorchen und darauf eingehen und ihn reinlassen. Wir werden erleben, es geht nicht um den Heiligen Geist. Er ist wirksam, aber er ist so zart, so keusch, er hat nur eines im Auge, Jesus zu verherrlichen. Wir haben in der letzten Zeit eine Art des indirekten Lichtes. Wir leben alle, wir sehen uns, weil wir oben die Lampen brennen. Kaum einer sagt, tolle Lampen sind da oben. Wir genießen einfach das Licht, das von den Lampen ausgeht. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Er erfüllt uns, er erleuchtet uns, er belebt uns. Und ist ganz im Hintergrund, tut gar nicht in Erscheinung. Das ist sein Wesen. Aber der Herr Jesus, der soll uns immer größer werden. Den sollen wir lieben, den sollen wir sehen. Das ist sein Werk. Uns bleibt eigentlich nur über zu danken. Was da ist, dass in meinem Leibe der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind. So achtet Gott unseren Leib, dass er nicht Engel schickt, in uns zu wohnen. Der Teufel schickt seine Dämonen, die in besessenen Menschen wohnen, die ungläubig sind. Gott selber achtet unseren Leib, dass Gott selbst in uns wohnt. Darum verstehen wir nun auch die Mahnung, dass wir unsere Glieder begeben als Sachen der Gerechtigkeit, dass unser Leib Gott gehört, meine Zunge, meine Augen, meine Ohren, meine Hände, meine Füße, meine Zeit, meine Kraft, mein Leben soll dem Herrn Jesus gehören. Und wenn das der Fall ist, und je mehr das der Fall wird, ihr Lieben, wir werden erleben, wie Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Vom Heiligen Geist, sagt das der Herr Jesus. Das muss nicht immer gewaltige Erweckung sein. Aber wenn ein göttlicher und linker Einfluss von echten Christen ausgeht, das werden viele erst in der Ewigkeit erfahren. Lasst uns unseren Weg gehen, in aller Treue, unseren Dienst tun in der Hingabe und in der Liebe zu Jesus. Unser Leben wird reich sein, fruchtbar, etwas zur Ehre des Herrn Jesus. Amen. Bitte noch. Bitte, lass uns aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du es bist, der uns erlebt hat. Wir danken dir, dass dein Wort von dir zeugt. Wir danken dir, Vater, dass es deine Freude, dein Wohlgefallen ist, wenn wir ihn, den du gesandt hast, verehren. Es gibt keinen Weg, Vater, dich zu erfreuen, als indem wir ihn, deinen geliebten Sohn, unseren Heiland, ehren, ihn dienen, ihn lieben. Denn all die Ehre, all die Liebe, all der Dank, den wir ihm darbringen, geht durch ihn durch zu dir. Nun schauen wir auf dich, Herr Jesus. In dir haben wir alles, was wir brauchen. Volles Gemüse. In dir haben wir Frieden und Freude und Kraft. Kraft zu dem Dienst, zu dem du uns berufen hast. Danke, dass dein Geist in uns wohnt. Ach Herr, wir sind unvorstellbar, unermesslich reich. Lob und Dank sei dir. Wir wollen das neu erkennen. Dein Knecht Paulus bittet, dass uns die Augen des Herzens geöffnet werden. Zu erkennen all das, was wir schon haben, was in uns wohnt. Wir nehmen unser Leben hin. Neu wollen wir es dir sagen, dass wir etwas sein zum Lobe deiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Das war das Schwerste. In dieser Woche, gestern und heute. Morgen werde ich in besonderer Weise Erlebnisse berichten, mein Weg durch die Pfingstbewegung. Ich lade dazu noch sehr herzlich ein. Bewegen Sie sich, dass wir aufstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre und regiere unsere Herzen und Sinne in Christus Jesu. Amen.